religiöser Gefühle. Glücksgefühle entstehen, wenn der Nucleus accumbens, ein Kern im mesolimbischen System unseres Gehirns, Dopamin ausschüttet. Dies hat also nicht viel mit religiösen Gefühlen zu tun. Wenn man zum Beispiel die Schriften der heiligen Teresa von Avila studiert, dann kann man schon dort klar nachlesen, dass es dem Gläubigen durchaus bewusst ist, dass einem Gefühle in die Irre leiten können und dass nicht aller Wert darauf gelegt werden kann. Die Frage ist es von Gott, wurde von Teresa immer wieder aufgenommen und reflektiert. Ganz radikal soll alles Erlebte hinterfragt werden und nicht zum eigenen gemacht werden. Man ist selber der Erleber, der sich vom Erlebten unterscheidet. Die Verschmelzung des Erlebers mit dem Erlebten nennt man Aufblähung des Ichs, Übertragung des Identitätsgefühls auf das Vergängliche, Identifikation mit dem Unwirklichen. Wer sich angeblich viele Jahre mit Religion auseinandergesetzt hat, der müsste solches eigentlich wissen. Die vedischen Anweisungen zur Meditation beinhalten im Besonderen auch, dass der Adept den Gefühlen, die dabei entstehen können, keine Aufmerksamkeit schenken darf. Denn die Theopraxis ist nicht dazu da, schöne Gefühle zu erzeugen. Diese kommen und gehen, sondern vom tiefsten Wesen her verfügbar für Gott zu werden. Wolken kommen und gehen, der Himmel bleibt. Gedanken sammeln sich und verschwinden. Das Gemüt bleibt. Gefühle tauchen auf und verklingen. Das Herz bleibt. Liebesgeschichten beginnen und haben ein Ende. Die Liebe bleibt. Der Körper wird geboren und wird schon bald nicht mehr sein. Das Leben aber bleibt. Empfindungen kommen und vergehen. Derjenige, der sie wahrnimmt, aber bleibt genau der gleiche. Universen treten in Erscheinung und verschwinden wieder. Sri Krishna aber bleibt. Ein Gedanke zu Srimad Bhagavatam 2.9.33. Religiöse und spirituelle Gefühle sind eine Grundkonstante im Gemütsleben der Menschen. Die Sehnsucht nach starken Emotionen, die in Zusammenhang mit übersinnlichen Ritualen und metaphysischen Hoffnungen stehen, treibt uns ein Leben lang an. Das ist gut so, denn die starken Gefühle regen uns an, Sinnfragen zu stellen. Man muss einfach in Betracht ziehen, dass die Gefühlsskala unspezifisch und unendlich breit ist. Ein Animist erlebt ähnlich heftige Emotionen, wenn er bei einer Feuerzeremonie um einen Totenpfahl tanzt, wie ein Pilger bei einem Gottesdienst in Lourdes oder ein Gaudiya Vaishnava in Samadhi des Nam Bhajan. Es handelt sich dabei also nicht um Inhalt, sondern um einen Nebeneffekt. Und wenn man diesen bereits für den Inhalt hält, ist einem die Verfügbarkeit für das Wesentliche verloren gegangen. Wir können uns also bei der Suche nach der religiösen Wahrheit nicht auf unsere Gefühle verlassen. Es scheint sogar, dass spirituelle Gefühle nicht in erster Linie von den religiösen Inhalten abhängig sind, sondern vor allem von suggestiven Elementen. Je stärker die gruppendynamischen Rituale, je übersteigender die versprochene Heilserwartungen, desto ekstatischer die Entäußerung des Gefühlslebens. Verhängnisvoll dabei ist, dass die Gläubigen oft den Fehlschluss ziehen, dass intensive Gefühle ein besonderer Ausdruck der Glaubenserfahrung und Gottesnähe seien. Gesunde Spiritualität vermittelt Hilfestellung bei der Unterscheidung der beiden. Schöne Gefühle werden vorschnell als Ausdruck des inneren Lebens gewertet. Noch mehr, die Empfindungen können sich sogar zum Gradmesser des Glaubens hochstilisieren. Gläubige sind überzeugt, dass Gott ihnen die starken Gefühle als Beweis für den richtigen Glauben schenkt. Das ist ein Fehlschluss. Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er einer Seele das Vertrauen schenkt, das Richtige zu tun, auch wenn es sich dabei um etwas komplett Unwirkliches handelt. 7.21 Die Souveränität Gottes beinhaltet, dass er einer Seele das Recht für Unwissenheit zugesteht. Wenn man sich auf die religiösen Gefühle stützen würde, könnte man sich unter Umständen für sehr fortgeschritten halten, obwohl man sich eigentlich an einer Sicherheitsstütze festhält. So führen die spirituellen Gefühle vieler Gläubiger aufs Glatteis, weil sie diese falsch interpretieren. Auch negative konzeptionelle Inhalte können starke Gefühle hervorrufen. Ein Beispiel dafür sind Zusammenkünfte der Neonazis. Diese werten ihre intensiven Gefühle durchaus auch als religiös. Ist für sie doch der Faschismus ein Religionsersatz? Es lohnt sich also, die eigenen religiösen Gefühle kritisch zu beurteilen. Lieber Krishna, ich weile gerne bei deinem Namen. Der Gedanke an dich erfüllt das Herz mit einer zärtlichen Freude und Rührung. Die Seele ist wie verliebt im ersten Taumel der Liebe. Und wirklich hat ihr Zustand mit jener ersten Liebe das gemeinsam, dass sie viel mehr sich in dem von ihr geliebten Wesen genießt, als dieses Wesen selbst und es um seiner selbst willen liebt und sucht. Eben hier, wo ich nun einmal bin. Aber Stufen lassen sich auch in der Entwicklung meiner Beziehung zu dir nicht überspringen. Aber bitte verstehe mich. Mein Herz muss nun am Anfang von dieser geradezu trunken machenden Seligkeit zu dir erfüllt und überströmt werden. Denn zu sehr hänge ich an mir selber und an allem, was mir von der Welt schmeichelt, dass es nur so von dort weg zu dir hin gelockt werden kann. Hat es bislang am Irdischen sein fast ausschließliches Gefallen gefunden und sich daran berauscht, so erfährt es jetzt, dass es ganz konkret transzendentale Lieblichkeit gibt, die mich die Erfahrungswelt von meinen bisher Bekannten tatsächlich vergessen lassen. Ich darf mich nun in den religiösen Gefühlen laben. Mit einem liebenswürdigen Lächeln magst du auf diesen ersten Eifer einer noch sehr unerleuchteten und süchtigen Liebe herabschauen. Du siehst nun aber in meinem Inneren doch eine neue Bereitschaft schlummern. Du kannst mich weiterführen, indem du mir langsam jenes fühlbare Glück, jene gefühlsmäßige Seligkeit wieder entziehst. Ich bin noch immer vorwiegend bei dir wegen der mich selber beglückenden Gabe. Nur schon durch das selbstisch motivierte Zusammensein mit dir übt das, was ich für dich aufgegeben habe, in dieser vergänglichen Welt nicht mehr die vorherige Anziehungskraft und Faszination auf mich aus. So wird meine Japa, das leise Schreien nach dir, nicht mehr so beglückend und berauschend, es wird mir sogar mühsam und trocken erscheinen. Manchmal beginne ich nun zu denken, dass diese Gefühlslosigkeit eine Strafe ist von dir, da ich doch immer wieder gierig am Irdischen genascht habe. Dann jedoch erkenne ich wieder, dass ich auch in der Treue zu dir das Entwöhnen vom Gefühlshaften brauche. Du schenkst es mir, denn es ist das wirkliche Abtrennen von dieser Welt. Oft kehrt dieses scheinbare Glück aber rasch wieder zurück, und mir scheint es, als ob du Sorge hättest, diese noch so schwache Seele möge dir wieder entgleiten, weil ihr deine neue Art der Führung zu hart sei. Doch dann werden die Zeiten der Dürre länger. Sie können sich auf Wochen, Monate oder sogar noch länger erstrecken. Ich kann es aber ertragen, aufgrund deiner so wunderbaren, klugen und vorsichtigen Erziehung und der Hoffnung nach deinem Darshan. Bisweilen zeigt sich die freudige Glückseligkeit in mir wieder, aber sie hat schon ihren Charakter verändert. Ich möchte nun lernen, nicht mehr nach rein Fühlbarem für mich zu fragen und gar darum zu bitten, sondern ich wünsche, dass meine Rati, heilige Zuneigung zu dir, nicht einfach eine verhüllte Form der Liebe zu mir selbst ist. Irgendwann einmal will ich wirklich danach fragen, was dir gefällt. Und selbst wenn du mich dann in meiner Wüste im Sadhana belassen möchtest, so möchte ich es einmal hinnehmen lernen, dir dafür danken und vielleicht sogar einmal dich darum bitten, mich nicht mehr mentalen Tröstungen zu schenken, sondern dich selbst statt der früher so geschätzten Gaben und Früchte. Lange Zeit wollte ich nur haben und nichts geben, hielt meinen Blick starr gerichtet auf deine Geschenke. Ich habe nie aufgeschaut zu deinem unsäglich liebenswürdigen Antlitz, das sich mir anbot. Du hast nur einmal die Hand zurückgezogen, damit ich aufschaue. Vielleicht war ich ein wenig erstaunt zuerst, fast erschrocken, dass die Hand mit der Gabe nicht mehr da ist. Dann aber tief beglückt, weil ich etwas so unbeschreibbar viel Schöneres und Gütigeres sehen darf. Nun schaue ich nicht wieder auf die Hand zurück, auch wenn diese wieder gibt. Ich bleibe bei deinem Darshan. Na Dhanam na Janam na Sundarim, Gauranga Mahaprabhu. O allmächtiger Herr, ich trachte weder nach Reichtum, noch begehre ich das Schöne in der Welt, noch ersehne ich eine große Anzahl von Anhängern, die mir das Gefühl der Anerkennung schenken als Bestätigung für mein Ego. Ich wünsche mir nichts anderes, als dir grundlos und voller Hingabe Geburt für Geburt dienen zu dürfen.